beginne, bevor ich aber beginne, bete ich. Himmlischer Vater, ich will dir Danke sagen, dass du unser Leben so völlig in der Hand hast, dass nichts und niemand von ungefähr kommt, sondern alles aus deiner liebenden, väterlichen Hand kommt. Hilf uns, Herr, dass wir da immer mehr verstehen und dass unser Vertrauen in dich drum wächst. Und ich bitte dich auch gerade jetzt, Herr, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass wir dürfen konzentriert zulassen und verstehen, wer wir sind in deinem Licht. Amen. Nun, ich habe heute mehr so, heute Morgen in meinem ersten Vortrag mehr ein wenig diese Frage, wer sind wir, wie sind wir beschaffen? Und ich rede wenig über die Hoffnung, die wir auch noch haben. Das kommt dann in meinem zweiten Vortrag, in meinem letzten Vortrag. Also, ich bitte euch, die Spannung ein wenig auszuhalten. Die Beschaffenheit des inneren Menschen. In einer Welt voller Sünder, in der Gemeinde voller begnadigter Sünder, da ist es eben so, wie wir schon festgestellt haben, dass wir aneinander geraten, dass wir sündigen aneinander und dass wir einander Verletzungen zufügen. Und es kann gar nicht anders sein. Ich werde verletzt. Und daher denke ich, sollten wir uns auch wundern darüber oder Danke sagen Gott, dass wir oft verschont werden. Denn wie oft erleben wir es, dass Menschen über unsere Fehlverhalten und Sünden hinwegblicken. Die Liebe deckt die Sünde zu. Und da dürfen wir doch auch immer wieder sagen in den Gemeinden, wir werden nicht nur rund um die Uhr verletzt, oder? Sondern wir erleben auch, dass Menschen uns annehmen, dass sie unser Fehlverhalten liebevoll zudecken und Dinge übersehen, großzügig. Aber es ist schon so, jede Sünde, die an mir begangen wird, ist schmerzhaft und kann eben Wunden in Anführungszeichen hinterlassen. Und da gibt es verschiedene Schweregrade. Es gibt tiefere Sachen und es gibt oberflächlichere Dinge, die mich weniger beschäftigen. Wie das Brad auch vorhin gesagt hat, gewisse Dinge, die vergisst man relativ schnell. Andere Dinge, die bleiben lange haften, weil sie eben schmerzhafter sind. Und damit müssen wir umgehen können. Die Frage, wie gehen wir damit um? Was für Hilfsmittel, was für Heilmittel haben wir? Sind die gut? Sind das eher Placebos? Oder sind sie vielleicht sogar hinderlich im Prozess der Heiligung? Der Heilung oder eben der Heiligung, um die es ja eigentlich geht, die Heiligung, dass Jesus Christus ähnlicher werden. Ein grundlegendes Heilmittel möchte ich heute Morgen erwähnen. Es soll uns helfen, Verletzungen einzuordnen. Und ein wichtiges Heilmittel, ein wichtiges Mittel ist, wie gesagt, ein Verständnis, ein schriftgemäßes Verständnis des Menschen. Was macht den Menschen zum Menschen? Diese Frage wird ja in der Anthropologie, also in der Lehre des Menschen, behandelt und beantwortet. Nun, das Problem ist, es gibt nicht nur es gibt nicht nur eine Anthropologie, sondern es gibt viele verschiedene Anthropologien. Und ein wichtiges Mittel oder eine Anthropologie ist eine humanistische Lehre des Menschen. Der Mensch ist von Grund auf gut. Doch nun wird ihm im Laufe seines Lebens Dinge angetan und die verändern und prägen ihn schlecht, so dass er eben als Resultat dessen, was ihm Schlimmes angetan worden ist, wieder schlimm reagiert. Also er wird quasi programmiert im Laufe seines Lebens und er tut halt nur das, wenn er ein schlechtes Programm bekommt, dann kann er nicht anders, als das herauszugeben, womit er programmiert worden ist. Nun, wie gesagt, es gibt hinduistische Anthropologie, Anthropologien, es gibt anthroposophische, mormonische und viele, viele andere verschiedene Verständnisse, wie ist der Mensch beschaffen. Wer dem Menschen helfen will, muss ja letztlich wissen, wie der Mensch beschaffen ist. Was macht den Menschen zum Menschen? Warum ist der Mensch defekt? Und wie kann dieser Defekt behoben werden? Wir brauchen also irgendeine Anthropologie. Und je mehr wir uns diese bewusst sind, desto besser ist es. Oft sind wir uns nicht bewusst, was wir wirklich denken und glauben darüber, wer der Mensch ist. Und dann kommt dazu, den Menschen als abstrakt, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Wir reden über den Menschen, aber wer ist das? Das ist Gabi, Paul, Susi, Vreni, René. Das bin ich, das bist du. Also ich muss nicht fragen, wer ist der Mensch, sondern wer ist Paul? Wer ist Andy? Wer ist Brad? Wer bin ich? Wer bist du? Das sind also sehr persönliche Fragen letztlich. Krüde, kannst du mal schnell noch schauen, wegen dem PowerPoint, dass das Audioprogramm in den Hintergrund rettet. Wir haben es also immer mit Personen, mit Menschen zu tun. Mit meiner Frau habe ich es zu tun, mit meinem Sohn habe ich es zu tun, mit meinem Chef, mit meiner Tochter, meinem Mitarbeiter. Und es wird noch deutlicher, wenn ich einen anthropologischen Lehrsatz personifiziere. Genau. Das ist jetzt irgendein Programm. Hä? Das wäre die Präsentation leer oder voll. Das ist jetzt leer. Genau, das ist das anthropologische PowerPoint. Das ist völlig leer. Und das muss jetzt programmiert werden. Ja, genau. Vielen Dank. Also, welche Anthropologie setzen wir voraus? Und unsere Anthropologie ist persönlich. Ich habe hier einen Lehrsatz, der ist nach Dr. Ross Campbell, das ist ein christlicher Psychiater, aber der lehnt sich ganz stark an Abraham Maslow an. Wir werden da noch mehr darüber hören. Ich nehme einfach diesen Satz, ich habe den formuliert, der ist nicht direkt aus einem Lehrbuch, aber der fasst zusammen. Das Innere des Menschen ist wie ein leerer Tank, der mit verschiedenen Bedürfnissen gefüllt ist. Er kann nur gesund funktionieren, wenn diese Bedürfnisse gestillt werden. Das tönt plausibel. Das tönt verständlich. Nun, ich möchte diesen Satz jetzt personifizieren. Das Innere von Andreas Vetterli ist wie ein leerer Tank, der mit verschiedenen Bedürfnissen gefüllt ist. Andy kann nur gesund funktionieren, wenn seine Frau, seine Kinder und seine Gemeinde seine Bedürfnisse fortwährend stillen. Für mich tönt das immer noch recht gut, oder? Ist auch plausibel. Versteht ihr? Ich glaube, wenn wir diese Dinge persönlich werden lassen, dann fällt uns oft plötzlich auf, ja Moment, also ganz so wirklich richtig ist das, glaube ich, nicht. Da fehlt, glaube ich, fundamental etwas. Nun sehen wir vielleicht etwas deutlicher, wie ernst und wie persönlich die Frage nach der richtigen Anthropologie ist. Mein Vortrag hier, der hat jetzt nicht das Ziel, eine ausführliche biblische Anthropologie vorzustellen. Wie gesagt, da könnte man Wayne Grudem zu Rate ziehen, sondern lediglich einen Aspekt der menschlichen Seele hervorzuheben. Dabei geht es aber um einen sehr zentralen Aspekt. Ich möchte aufzeigen, welche Besonderheiten der Seele des gefallenen Menschen, der in der Sünde lebt, in dem die Sünde wohnt, welche Besonderheiten diese Seele mit sich bringt. Dabei werde ich zunächst ein populärer anthropologischer Ansatz kritisch beleuchten. In den letzten 40 Jahren hat sich ein Bild des Menschen breit gemacht, das aus der humanistischen Psychologie gespeist wurde. Dieses Bild sitzt heute ganz tief im Bewusstsein unserer Bevölkerung, unserer westlichen Bevölkerung. Bewusst, ich sage westlich, weil im Osten sieht das wieder ganz anders aus. Im fernen Osten, im Nahen Osten, in Afrika, auf verschiedenen Kontinenten. Aber vor allem der Westen, unser Westen, Westeuropa, Nordamerika, sind geprägt von einer solchen Anschauung. Auch christliche Beratungssysteme, die oft integrativ arbeiten, die sagen, wir müssen biblische Lehre, biblische Anthropologie müssen wir mit neuesten psychologischen Erkenntnissen speisen. Die werden dadurch sehr hilfreich ergänzt und das muss zusammengesehen werden, also miteinander integriert werden. Die übernehmen oft dieses Bild. Ein Zitat des bekannten Psychologen Abraham Maslow macht das sehr gut deutlich. Er schreibt in seinem Buch Psychologie des Seins 1973, Destruktivität, Sadismus, Grausamkeit sind nicht inhärent, also keine ureigenen menschlichen Bedürfnisse, wie etwa Freud es lehrt, sondern sie sind wesentliche Reaktionen auf Frustrationen unserer inhärenten Bedürfnisse. Mit anderen Worten sagt Maslow, massive Probleme wie zum Beispiel Destruktivität, also der Drang zu zerstören, oder Sadismus, der Drang zu quälen, solche Störungen oder andere Grausamkeiten, solche Störungen sind nicht im Menschen drin als menschliche Bedürfnisse, wie Freud das gelehrt hat. Das ist falsch, sagt Maslow, sondern seine Theorie, vielmehr sind diese Probleme nur Reaktionen darauf, dass die Bedürfnisse eines Menschen nicht gestillt worden sind. Verstehen wir, oder? Ist das verständlich? Also erst wenn meine Bedürfnisse nicht gestillt werden über längere Zeit, dann werde ich destruktiv, als Folge davon, dass meine verschiedenartigen Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Mit anderen Worten, wenn alle meine Bedürfnisse gestillt werden, dann werden wir seelisch gesund. Im Wesentlichen wird der Mensch hier dargestellt als leeres Gefäß, das gefüllt werden muss, dessen Bedürfnisse gestillt werden müssen, damit dieser Mensch richtig funktioniert. Wie ein Auto, dessen Tank zuerst gefüllt werden muss, dessen Öltank zuerst gefüllt werden muss, damit der Motor geschmeidig läuft und das Benzin, damit er eben überhaupt sich fortbewegen kann. Das wichtige Wort hier ist Bedürfnis. Die Seele ist ein leeres Gefäß, das eben gefüllt werden muss, wie der leere Tank eines Autos ein Bedürfnis nach Benzin hat. So hat die Seele Bedürfnisse nach Liebe, nach Annahme, nach Zärtlichkeit, nach Nähe und viele dieser anderen emotionalen Bedürfnisse. Und wo diese Dinge fehlen, da kommt es zu Fehlentwicklungen. Ein bekannter christlicher Vertreter dieser Theorie ist der amerikanische Autor und Eheberater Gary Chapman. Gary Chapman hat interessanterweise Anthropologie studiert. Eben, das ist sein Spezialgebiet, die Frage, wer ist der Mensch? Und einer seiner bekanntesten Bücher, das seit über 20 Jahren sich sehr gut verkauft und bereits 10 Auflagen erlebt hat und in viele verschiedenen Varianten verfasst wurde, ist dieses bekannte Buch, Die 5 Sprachen der Liebe. Wer von euch kennt dieses Buch? Sind doch einige. Die 5 Sprachen der Liebe. Nun, in diesem Buch geht es in erster Linie um Kommunikation in der Ehe. Nicht wahr? Also als Ehepartner sollten wir lernen, welche Liebessprache wir sprechen. Die Liebessprache, das ist die Sprache, die, was verstehe ich unter Liebe? Also die Frau versteht vielleicht unter Liebe, dass ihr der Mülleimer runtergetragen wird und bei der Wäsche waschen geholfen wird und so weiter. Und der Mann versteht unter Liebe, dass er sie zärtlich umarmt. Jetzt sagt der Mann, ja, ich liebe doch meine Frau. Ich umarme sie täglich zärtlich. Und die Frau sagt, mein Mann liebt mich nicht. Und sie verstehen gar nicht, warum. Weil die Frau etwas anderes unter Liebe versteht als der Mann. Also um diese Dinge geht es. Und jetzt muss man herausfinden, welche Liebessprache spreche ich. Und dann kann man sich gegenseitig helfen. Nun, es gibt einige gute Ratschläge in diesem Buch. Aber das zweite Kapitel, relativ kurze Kapitel, beschreibt die Grundlage des ganzen Buches. Das Fundament sozusagen, das Menschenbild, das dahinter steht. Und da sehen wir, dass eigentlich diesem Buch die Bedürfnistheorie von Maslow zugrunde liegt. Und darum eignet sich dieses Buch sehr gut. Was das mit Verletzungen zu tun hat, werde ich darauf eingehen. Aber wir wollen ein paar Ausschnitte aus diesem Buch gemeinsam lesen, um zu zeigen, was ich meine. Chapman schreibt, also im zweiten Kapitel, Ross Campbell, ein Psychiater, hat einmal ein Bild benutzt, das mir sehr gut gefiel. Im Innern eines jeden Kindes befindet sich ein Tank der Gefühle, der mit Liebe gefüllt werden muss. Wenn ein Kind Liebe erfährt, wird es sich normal entwickeln. Doch wenn der Liebestank leer ist, wird es sich auffällig verhalten. Viele Verhaltensstörungen bei Kindern sind denn auch auf einen leeren Liebestank zurückzuführen. Etwas in unserem Wesen schreit nach der Liebe eines anderen. Zur Existenzgrundlage des Menschen gehört das Verlangen, jemandem vertrauen zu können und geliebt zu werden. Die Ehe ist dazu da, dieses Bedürfnis nach Nähe und Liebe zu stillen. Erwachsene haben genauso wie Kinder in ihrem Innern einen Liebestank. Kann es sein, dass bei Paaren, die leiden, die Tankanzeige auf leer steht? Könnte Fehlverhalten, Rückzugsgefechte, harte Worte und Nörgelei, also all die Verletzungen, deshalb so in den Vordergrund getreten sein, weil der Tank leer ist? Könnte die Ehe wieder belebt werden, wenn wir eine Möglichkeit fänden, aufzutanken? Würde es dem Paar gelingen, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, wenn der Tank wieder voll wäre? Könnte dieser Tank am Ende der Schlüssel zum Eheglück sein? Ich bin davon überzeugt, dass es genauso wichtig ist, in der Ehe den Liebestank gefüllt zu haben, wie wir beim Auto darauf Acht geben müssen, dass das Benzin nicht ausgeht. Menschen benehmen sich anders, wenn ihr Liebestank gefüllt ist. Nun, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass Gary Chapman und sein Mentor Dr. Ross Campbell ihre Theorie direkt eben von Abraham Maslow abgeleitet haben. Vor allem der vorletzte Abschnitt macht das sehr deutlich. Nun, man mag sich fragen, ja, worin liegt das Problem? Und ist es nicht wirklich so, dass es uns besser geht, wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind? Geht es dir nicht besser, wenn deine emotionalen Bedürfnisse gestillt sind? Ich denke, dir geht es besser, wenn deine Frau lieb zu dir ist, als wenn sie nicht lieb zu dir ist. Doch die Frage ist eben, sind wir Menschen wirklich mit einem leeren Tank geschaffen? Funktionieren wir nur dann richtig, wenn unsere Bedürfnisse gestillt worden sind? Ist das ein Menschenbild, das dem der Bibel entspricht? Rühren unsere Probleme daher, dass unser Tank leer ist? Sind Verletzungen die Folge eines leeren Liebestanks? Und man könnte dann fragen, wann ist der Tank denn voll? Kann ich mit halbleerem Tank fahren? Wann ist genug? Wie oft muss ich tanken? Und dann muss ich fragen, was vermittelt uns eigentlich diese Anthropologie? Was vermittelt uns dieses Bild des Menschen? Diese Bedürfnisanthropologie fördert ganz massiv ein passives Bild des Menschen. Damit meine ich, ich bin geschaffen von Gott, um von ihm und meinen Mitmenschen meinen Tank füllen zu lassen, meine Bedürfnisse füllen zu lassen. In mir ist ein großes Loch der Bedürfnisse, der emotionalen Bedürfnisse, und Gott und die Leute um mich herum müssen es füllen, sonst funktioniere ich nicht, wie ich sollte. Ich kann ja gar nicht. Wie sollte ein leeres Auto fahren können? Es ist schlichtweg unmöglich. Es bleibt stehen, so lange, bis es genug Benzin hat, um wirklich fahren zu können. Passivität, an mir muss zuerst gehandelt werden, damit ich dann handeln kann. Und dann kommen wir zur Frage, wie ist das nun mit der Gemeinschaft? Die Gemeinschaft heißt, ich brauche Liebe von dir. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, das ist ein wahrer Satz, oder? Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. Bedeutet dann aber eigentlich, ich bin geschaffen, damit du mir etwas gibst. Ich brauche Liebe von dir, dazu bin ich geschaffen. Ich bin mit Bedürfnissen geschaffen und die müssen gestillt werden, damit ich gesund sein kann. Ich bin voller Bedürfnisse und erwarte, dass man diese Bedürfnisse stillt. Und da werde ich sehr schnell zum Opfer. Wie gesagt, ich bin leer, ich bin passiv und da muss jemand mich auffüllen. Ein witziger Comicstrip der Peanuts verdeutlicht das sehr gut. Lucy fragt Charlie Brown, warum sind wir auf der Welt, Charlie Brown? Charlie antwortet, um andere glücklich zu machen. Lucy, ich glaube nicht, dass ich irgendwen sehr glücklich mache. Allerdings, meint sie dann, macht auch mich niemand sehr glücklich. Irgendwer tut da seine Pflicht nicht. Ja. Da vernachlässigt jemand seine Pflicht. Mein Liebestank wird nicht gefüllt. Hallo, wer macht mich bitte sehr glücklich, damit ich funktionieren kann? Und nun zitieren wir hier nochmals Gary Chapman. Etwas in unserem Wesen schreit nach der Liebe eines anderen. Ja, das ist schon richtig, oder? Aber dieses Schreien ist nicht gut, gesund und natürlich, sondern es ist eben gefüttert durch den Stolz, durch eine passive Erwartungshaltung. Du musst, damit ich kann. Die Seele also als leeres Gefäß, als Tank, der leer ist und von Gott und anderen gefüllt werden muss, damit ich gesund sein kann. Menschen werden also verletzt. Das ist das, was dann auch Abraham Maslow sagt, Menschen haben keinen gefüllten Tank und das ist der Grund, warum sie verletzen. Und nun könnte man sagen, die Konsequenz von einem leeren Liebestank, von dieser Ansicht ist, Erlösung vom Bösen bedeutet hier, fülle meinen Tank. Oder? Das wäre dann die Konsequenz. Wenn ich schlechte Dinge tue, weil man meinen Tank nicht gefüllt hat, wie kann es dazu kommen, dass ich keine schlechten Dinge mehr tue, nicht indem ich Buße tue und umkehre, sondern indem ich von anderen meinen Liebestank füllen lasse? Ja, wo ist das Kreuz hier? Verstehen wir? Plötzlich ist die Erlösung vom Bösen nicht mehr Umkehr, Buße, Vergebung, Annahme, Gehorsam, Vertrauen, sondern fülle meinen Tank. Und das ist natürlich äußerst kritisch zu betrachten. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild. wie gesagt, es würde den Rahmen sprengen, hier eine ausgefeilte biblische Anthropologie zu entwerfen, aber ich möchte trotzdem einige Punkte streifen. Der Mensch ist ursprünglich in Gottes Bild geschaffen worden. Das heißt, er besteht eigentlich aus zwei Komponenten, aus dem Körper, aus dem sichtbaren, fühlbaren Teil und aus der Seele, aus dem unsichtbaren Teil. So sagt es, dass der Mensch eben geschaffen wurde aus Erde und dass Gott seinen Geist in den Menschen blies und aus ihm wurde eine lebendige Seele. Damit war gemeint eben ein lebendiger Mensch. Diese zwei Komponenten kamen zusammen und dann wurde aus ihm ein lebendiger Mensch. Er kann weder als reine Seele hier leben, noch als reiner Körper. Es braucht beides. Und der Mensch wurde geschaffen, um hier auf der Erde Gott zu repräsentieren als sein Stellvertreter und um Gott zu lieben, ihm zu dienen und seinem Nächsten wie sich selbst. Die Frau wurde als Ergänzung zum Mann hingeschaffen und zur Gemeinschaft mit dem Mann. Und der Mann war geschaffen, um in der Gemeinschaft mit der Frau mit ihrer Hilfe Gottes Auftrag auszuführen und für sie zu sorgen. Der Satz, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, heißt, ich bin hier, um dich aktiv zu lieben. Also, wir sehen den Unterschied. In der Bedürfnistheorie bedeutet der Satz, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, ich brauche Liebe von dir. Und eine biblische Sichtweise heißt, ich bin hier, um dich zu lieben. Ich tue etwas aktiv an dir. Die Frau für den Mann in der Ehe und der Mann in der Hingabe an seiner Frau. Und das Muster dieser Beziehung ist eben Christus und seine Gemeinde. Darüber haben wir vor 2 Jahren geredet. Doch nach dem Sündenfall ist im Menschen etwas geschehen. Im Körper und in der Seele des Menschen. Nicht nur im Körper des Menschen ist etwas geschehen. Er ist nicht nur sterblich geworden, sondern auch in seiner Seele ist etwas geschehen, hat sich etwas verändert. Der gefallene Mensch hat sich von Gott losgesagt. Er rebelliert gegen Gott, er verweigert Gott die Anbetung und gleichzeitig schafft er sich verschiedene Götzen. Die ausführlichste Anthropologie in der Bibel, wenn wir so wollen, einer postlapsarianischen, also einer Anthropologie des Menschen nach dem Sündenfall, finden wir im 1. Kapitel des Römerbriefes. Im 1. Kapitel des Römerbriefes, da wird der gefallene Mensch beschrieben, wie er sich von Gott abgewendet hat, wie er aber trotzdem eigentlich um Gott weiß, und zwar jeder Mensch weiß, dass Gott existiert. Er verdrängt aber diese Wahrheit und er sucht krampfhaft nach Ersatzgöttern. Und wieder der Mensch, den gibt es nicht. Sondern das ist Susi, Franz und Heinz und Peter und wie wir alle heißen. Wir sind diese abtrünnigen Menschen in unserem natürlichen Zustand. Auch der verletzte Mensch, auch der Mensch, an dem gesündigt wurde, hat diesen Trieb in sich. Nun, es heißt dort auch im Römer 1, dass Gott den Menschen seiner eigenen Begierde hingegeben hat. Und das griechische Wort Begierde hat letztlich zuerst einmal einen, ist mehr oder weniger neutral. Es bedeutet ein starkes Verlangen. Aber im Zusammenhang mit dem gefallenen Menschen ist diese Begierde eben nicht neutral, sondern sie ist eine Gier, ein unersättliches Verlangen nach mehr. Nach mehr von allem, was er kriegen kann. Beim gefallenen Menschen ist dieses starke Verlangen also negativ besetzt. Das sind die Begierden. Die Bibel redet von den Begierden. Die Sünde ist auf alle Bereiche der Seele übergegangen und da ist die Rede von den Begierden des Fleisches. Wir begehren und wir verlangen sehr stark nach verschiedenen Dingen. Hier in diesem Bild Das Herz ist voll und aktiv und es verlangt, es ist neidig, es verlangt nach Spaltung, es verlangt, dass der Wille des Ichs getan wird, das führt zu Zornausbrüchen, es verlangt nach immer mehr, das führt zu Ausschweifung, es verlangt danach, die Welt zu kontrollieren, das führt zu Zauberei, es verlangt nach sexueller Befriedigung, das führt zu Unzucht. Wir sehen hier, also das Herz des Menschen, des gefallenen Menschen, ist voll, ist nicht passiv und leer, sondern es ist voll und sehr aktiv. Eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir in diesem humanistischen Bild des Menschen gesehen haben. Diese Bedürfnisse verkleiden sich sehr oft. Also die Begierden verkleiden sich sehr oft als Bedürfnisse, auf die wir ja eigentlich ein Recht haben. Diese Dinge entspringen dem Innern des menschlichen Herzens. Jesus selber sagt einmal, unrein macht nicht das, was in euch hineinkommt, also Essen und Trinken und diese Dinge, sondern unrein macht das, was aus dem Herzen kommt. Und dann erklärt er, denn aus dem Herzen kommen üble Gedanken, Hass, Mord, Streit, und so weiter. Diese Dinge, die sind einfach inhärent. Da könnte man sagen, ja, da hat der Freud oder wer auch immer, die hatten recht, oder? Diese bösen Dinge, die sind inhärent, die sind in uns wohnend, in dem unerlösten Menschen drin. Und es ist wie eine Quelle. Die Quelle ist ja immer gefüllt. Ich weiß gar nicht, von wo die Quelle das Wasser her hat. Es ist immer voll, es sprudelt immer. Und so ist es. Herz die Quelle des Bösen. Also das Böse, das kommt immer daher, manchmal nicht immer. Also wir sind manchmal auch lieb, oder? Das ist nicht so, dass wir immer alle so böse sein sind, wie wir sein könnten. Aber das ist ein anderes Thema. Wissen müssen wir aber, dass unser Herz voll und aktiv ist und dass da nicht so nette Dinge wie harmlose Bedürfnisse herauskommen, sondern in der Regel kommen da Begierden. Und hier erkennen wir auch, dass Abraham Maslow falsch lag. Diese Dinge wie Unzucht, Neid, Spaltung, Zornausbrüche, also all diese verletzenden Dinge, die haben ihren Ursprung nicht darin, dass meine Bedürfnisse nicht gestillt wurden, dass ich leer bin, sondern im Gegenteil, ich bin schon voll. Die Seele, die gefallene Seele ist auf sich selbst fixiert, das Ich sitzt auf dem Thron und alles andere muss dem Ich dienen. Das Ich ist die Sonne, um die sich die Planeten drehen. Natürlich hat Gott auch Platz. Der ist ja da, um meine Bedürfnisse zu stillen, oder? Und das ist manchmal schwierig. Wenn jemand sagt, ich wurde einfach nie geliebt. Ich wurde einfach nie geliebt. Und ich sage, Jesus liebt dich. Er stillt dein Bedürfnis nach Liebe. Das könnte gefährlich sein. Weil vielleicht ist diese Person getrieben von der Begierde, geliebt zu werden. Sie wird längstens geliebt, aber sie kriegt nie genug. Und hat immer das Gefühl, leer zu sein. Und jetzt komme ich und sage, Jesus füllt eigentlich deine Begierde. Oder? Und das tut Jesus nie. Und darum ist es manchmal gar nicht hilfreich, wenn wir jemandem sagen, ja, Jesus liebt dich grenzen und bedingungslos und Jesus ist da für dich, er starb. Und die Person sagt immer, ja, aber ich spüre das nicht. Ja, aber ich spüre diese Liebe nicht. Ja, ich habe einfach diese Liebe nicht empfangen. Und das ist ja, weil ich einen leeren Liebestank habe. Und die sagt das vielleicht nicht so, oder, mit dem Liebestank. Aber dieses Bild steckt dann dahinter. Ich wurde eben in meiner Kindheit zu wenig geliebt und darum spüre ich jetzt auch keine Liebe und ich kann auch nicht lieben. Ich muss doch zuerst eigentlich mich selber lieben können und geliebt werden, damit ich dann lieben kann. Und all diese Dinge kommen daher, dass man eben vielleicht ein falsches Verständnis hat davon und dass es nicht weise ist, auf diese Dinge sofort zu antworten, ja, aber Gott liebt dich grenzenlos, sondern auch hier muss man zuerst etwas erklären, was meint diese Person, wenn sie sagt, ich wurde nie geliebt. Könnte es sein, dass dahinter ein falsches Verständnis steckt, dass sie vielleicht mehr in diesem leeren Tank verhaftet ist? Nun, wir bleiben aber nicht stehen bei der Anthropologie des gefallenen Menschen, sondern wir kennen die Anthropologie nach der Erlösung. Und da hat sich ja etwas grundlegend geändert. Durch den Heiligen Geist ist eine neue Natur in unser Inneres gekommen, in unsere Seele. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und hier verändert sich an der Wurzel, am Innersten in der Seele etwas Grundlegendes. Der erneuerte Mensch wird durch den Heiligen Geist befähigt, sich nach Gott auszurichten, nach dem Nächsten auszurichten und von sich wegzusehen. Er wird zu dem er ursprünglich geschaffen wurde, natürlich langsam. Nicht so, dass wir quasi bei der Wiedergeburt tätsch, bumm, fertig sind, sondern das ist ein anhaltender Prozess. Und der geht eigentlich nur über die Abkehr von der Sünde, dem Töten der fleischlichen Natur und der Verleugnung des alten Menschen. Das geht nur dadurch, dass wir uns abkehren von unseren Begierden, von dem, was uns angetrieben hat, von diesen großen, großen Erwartungshaltungen, was die anderen an uns alles tun müssten. Hier müssen wir uns abwenden und hinwenden und vertrauen der Kraft des Todes und der Auferstehung von Jesus Christus, der Kraft des Heiligen Geistes und uns Jesus Christus unterordnen. Aber wir wissen auch aus dem Römerbrief, dass die Neigung zur Sünde, die Neigung der Begierde noch in uns wohnt. Und für uns Christen heißt es darum, immer wieder den alten Menschen sozusagen abzulegen, wie es der Paulus formuliert, und den neuen Menschen anzuziehen. Es gibt immer wieder Begierden, die aus mir hervorkommen, und hier geht es immer wieder darum zu erkennen, was ist von meiner Begierde getrieben, gespeist und was nicht. Und dazu helfen, das haben wir in den vergangenen Vorträgen schon sehr gut gehört, Gott führt uns manchmal dann in die Wüste oder er schenkt uns Disteln und Dornen, damit wir erkennen können, hier bin ich von meiner Begierde getrieben worden. Ich habe gar kein Recht darauf, Dinge ständig zu erhalten und darauf zu warten, bis andere mir Gutes tun. Gott hat mir schon so viel Gutes getan. Ich habe längst die Zeit und Kraft, diese Dinge zu tun und mich auf andere auszurichten. Der Heilige Geist möchte unsere problematischen Erfahrungen dazu benutzen, um bestimmte Frucht hervorwachsen zu lassen, wie eben Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue, diese Eigenschaften, die in Jesus Christus, in dem Menschen Jesus Christus vollkommen vorhanden waren. Ich liebe, ich übe Geduld, ich bin freundlich, ich bin treu, auch dann, wenn meine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Das ist interessant, die Frucht des Heiligen Geistes, die hier aufgeführt ist, bezieht sich immer auf andere. In den allermeisten Fällen bezieht sie sich auf andere, verstehen wir? Die Frucht des Geistes wirkt, dass ich selbstbeherrscht bin. Ja, ich muss ja nur selbstbeherrscht sein, wenn jemand vor mir steht. Demut. Ich muss nur demütig sein, wenn einer da ist, dem ich dienen kann. Demut ist deutsch und könnte eigentlich mit den Mut zu dienen übersetzt haben, kommt aus dem alten Hochdeutsch. Also Demut heißt Mut zu dienen, bezieht sich auf den anderen. Die Liebe sowieso, auch die Geduld, auch Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Diese Dinge sind immer auf die anderen fixiert. Nicht, ich muss warten, bis man das mir tut, sondern der Heilige Geist, der erneuerte Mensch, der Mensch, wie er nach Gottes Plan geschaffen ist, ist ganz anders geschaffen. Er ist so geschaffen, dass er Dinge an den anderen tut, dem anderen dient, den anderen vor sich hingestellt hat. Und hier ist die Bedürfnistheorie natürlich auch wieder falsch, weil sie das Ganze umdreht und nicht sagt, natürlich ist die Bedürfnistheorie im gewissen Sinn richtig, sie schildert einfach den Menschen, wie er ist. Das Problem bei der Bedürfnistheorie ist, dass sie das als gut und gegeben gibt und dass man das auch so behandeln muss. Die Bibel nennt die Bedürfnistheorie eigentlich, das ist die Begierdetheorie. Still du meine Begierden und dann sehen wir mal, ob ich vielleicht auch was für dich tun kann. Und in der Ehe kann das sogar funktionieren, wenn man sagt, ich stille deine Begierden und du stillst meine. Und solange wir das tun, einander die Begierden stillen, kommen wir gut miteinander aus. Also, die Frage nun, was bedeutet das für unsere Verletzungen? Die Frage ist immer zuerst, wie wurdest du verletzt? Also die Frage nach der Interpretation, das hat Brad gestern gesagt. Denn es gibt Beispiele in der Bibel, die von Verletzungen reden. König Saul zum Beispiel, der wurde verletzt, weil die Menge hat gejubelt, Saul ist unser König, er hat Tausende erschlagen. David, der hat Zehntausende erschlagen. Nun, er wurde verletzt. Das hätte mich verletzt, oder? Wenn ich höre, wie Menschen sagen, ja, der Vetterle ist ein guter Prediger, aber der Bivers, der ist noch viel besser. Und wenn sie es dann mir noch sagen, oder? Puh, da bin ich verletzt. Aber die Verletzung, die Ursache der Verletzung liegt eben im Stolz des Königs Sauls. Er wurde verletzt, obwohl niemand an ihm sündigte. Wir sehen auch das Gegenteil, das Verständnis. Josef, er wurde von seinen Brüdern schwer misshandelt. Das hatte weitreichende Konsequenzen für Josef. Das war nicht eine Bagatelle. Wir kennen ja die Josefsgeschichte. Das Problem bei uns ist immer, wir wissen schon das Ende der Geschichte. Und deswegen nehmen wir das nicht mehr so schwer, oder? Weil wir wissen ja, was mit Josef passiert. Am Ende kommt das Happy End. Aber für Josef, der da drin war, war das sehr, sehr schwer. Weil er kannte das End nicht. Und Happy Ends sind nie versprochen. Mindestens nicht in diesem Leben hat uns Gott nie eigentlich ein Happy End so versprochen, oder? Diese Verletzung des Josef ist durch Sünde geschehen. Das müssen wir, wenn wir reden miteinander, wenn es um Verletzungen geht, müssen wir uns fragen, ja, ist das eine Saul-Verletzung oder eine Josefs-Verletzung? Die Verletzung könnte sehr wohl damit zu tun haben, dass der Schrei nach Liebe nicht gehört wurde. Dass die verschiedenen fleischlichen Begierden, die sich als Bedürfnisse getan haben, nicht erfüllt haben. Und das kann mir wirklich helfen, zu wissen, dass ich nicht ein leerer Tank bin, kann mir helfen, diese Dinge anders einzuordnen. Dinge, die mir geschehen und Dinge, die aus mir herauskommen. Dass ich nicht einfach ein Opfer der Umstände bin oder ein Opfer dessen, dass man mich nicht gefühlt hat, sondern zu merken, ich muss aufpassen, was aus mir herauskommt, weil da ist ein Quell voller übler Dinge in mir. Und Jesus Christus ist der Erlöser. Bei ihm kann ich diese Dinge deponieren und bei ihm darf ich umkehren und darf um die Vergebung dieser üblen Dinge bitten und neu mich von seinem Blut reinwaschen lassen und neu über mir erklären lassen, du bist rein, du bist heilig. Das Heilmittel für König Saul war nicht zu sagen, Saul, sei nicht traurig, bei Gott bist du angenommen.
Er liebt dich, weißt du. Auch wenn die Leute dem David jetzt mehr zujubeln als dir, Saul, weißt du, Gott liebt dich noch viel mehr, als diese 10.000 Leute können. Das wäre falsch gewesen. Warum? Weil der Saul hatte ein anderes Problem. Das war sein Ungehorsam. Das Problem, dass die Leute anfingen, David mehr zu mögen, das war in Gottes Absicht, weil Gott hat seinen Segen von Saul genommen. Und in diesem Moment hätte Saul umkehren müssen, Buße tun müssen über seinen Ungehorsam, über seinen Eigensinn, wie er regiert hat, völlig eigenwillig. Er hat nicht auf Samuel gehört. Da haben wir gesehen, da sind viele Dinge im Argen, das hätte bei Saul angesprochen werden müssen. Und hier dann einfach zu sagen, Saul, weißt du, Gott liebt dich viel mehr als diese Leute und bei ihm findest du Trost. Das wäre wahrscheinlich auch noch wichtig gewesen bei Saul, aber das hätte nicht das Herz des Saul angerührt. Bei Josef wäre das wieder was ganz anderes gewesen. Josef hätte man sagen müssen, Josef, in allem ist die Liebe Gottes der tragende rote Faden in deinem Leben. Du wirst sehen, dass Gott etwa eine gute Absicht mit dir hat. In all diesem Leid, er ist bei dir, er ist mit dir im Gefängnis, er verlässt dich nicht. Da wäre es völlig falsch zu sagen, ja Josef, also musst du mal überlegen, ob das vielleicht was zu tun hat da mit deinem Mantel, mit deinem Schönen, den du von deinen Brüdern da stolz herumgehst. Vielleicht ist das jetzt die Strafe, oder? Du hast da geblufft mit deinen Kleidern, die du verwöhnter Josef von deinem Vater bist. Jetzt hast du vielleicht... Also es gibt nicht eine Lösung, sondern man muss differenziert die ganze Sache betrachten. Aber wir sind niemals einfach nur leere Menschen. Und wir können tatsächlich sagen, auch bei Josef haben sich vermutlich falsche Gedanken und Gefühle hineingemischt. Die Bibel hat viele verschiedene Dinge zu sagen. Das sind nicht nur Stereotypen. Du musst nur vergeben. Du musst nur glauben. Du musst nur das tun. Die Bibel sagt nie, du musst nur das tun. Sie hat für jeden eine andere Antwort, aber die Antwort ist immer schlüssig und sie muss im Gesamtzusammenhang gesehen werden. Sie gibt verschiedene Hilfestellungen, sie gibt auch zum Beispiel die Psalmen, die davon handeln, wie wirklich Menschen gelitten haben an anderen Menschen. Psalm 119 ist zum Beispiel ein solcher Psalm. Und hier möchte ich noch eine kleine Aufgabe euch geben, die könnt ihr machen. Ich würde es euch empfehlen. Lest den Psalm 119. Der Psalm 119, da kommt einem oft in Sinn, ja, im Psalm 119 geht es um Gottes Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Pfad, deine Gebote, deine Satzungen und so weiter. Also da geht es vor allem um Gottes Wort. Nun, wenn man aber den Psalm 119 etwas genauer liest, dann merkt man plötzlich, da ist eigentlich vom Leiden die Rede. Der Autor des Psalm 119, der leidet massiv. David Paulison hat dazu einen längeren Artikel verfasst und er beschreibt in diesem Artikel diese Aufgabe, das ist also nicht von mir, aber ich denke, das hilft sehr gut, mit Verletzungen richtig umzugehen. Unterstreiche diesen Psalm mit vier verschiedenen Farben. Die Farbe Blau, hier kannst du unterstreichen, wer ist Gott? Was tut er? Wie schreibt der Psalmist? Du bist, du tust, du wirkst. Mit der Farbe Grün zum Beispiel kannst du die äußeren Leiden des Psalmisten unterstreichen. Woran leidet der Psalmist? Da ist zum Beispiel die Rede von meine Feinde tun mir dies, meine Feinde tun mir das. Das ist das äußere Leiden, das, was von außen an ihn herankommt. Dann kannst du unterstreichen mit Rot, was sind die inneren Leiden des Psalmisten? Ich bin untröstlich, ich bin ermattet. Die Folge der äußeren Leiden. Und dann die Farbe Gelb, worum bittet nun der Psalmist? Und das ist besonders interessant, worum bittet der Psalmist?
Er bittet nicht nur um eine Sache. Er bittet nicht nur darum, oh Herr, befreie mich von all diesen Übeln. Er bittet darum, zeig mir meine Sünde. Jetzt leidet er, jetzt wird er von Menschen bedrängt und gemobbt und der betet, zeig mir meine Sünden. Ja, was hat denn das miteinander zu tun? Das hat eben damit zu tun, dass der Psalmist erkannt hat, dass da Dinge aktiv in seinem Herzen hervorkommen, im Leiden, die nicht unbedingt gut sind. Und dann bittet er ebenfalls im Leiden, hilf mir, dass ich deine Gebote erkenne. Er fragt Gott, nun, wie kann ich in diesem Chaos nun deinen Willen konkret tun? Das ist ein wunderbares Gebet, oder? Wenn wir leiden, wenn jemand an uns sündigt und wir beten können, wie kann ich jetzt in diesen Schmerzen deinen Willen erkennen, Herr, was zu tun ist? Und dann betet er auch um Befreiung. Sehr interessant, also diese Farbe Gelb. Ihr könnt die Farben wählen, wie ihr wollt. Das ist einfach ein Vorschlag. Eine fünfte Farbe wäre noch zum Beispiel, was sagt der Psalmist von sich, was er ist und was er tut. Also wie sieht er sich selber, die Frage nach seiner Identität. Das wäre eine fünfte Frage, eine fünfte Farbe. Und das kann man auch machen mit einem Menschen, der wirklich leidet, kann man diese Aufgabe geben und sagen, schau, versuch einmal dich an diesem Psalmisten zu orientieren. Das kann dir vielleicht in deinem Leid helfen, umzugehen mit diesen Dingen, mit dem Leid, mit dem, was aus dir hervorkommt, mit der Situation, wie soll ich mit anderen Menschen umgehen. Und das Beste ist, du gehst im Leiden nicht in dich hinein. Du ziehst dich im Leiden nicht in dich hinein zurück, sondern du gehst in deinem Leiden zur besten Adresse, nämlich zu deinem himmlischen Vater. Gut, ich hoffe, es ist mir gelungen, aufzuzeigen, dass es nicht unwesentlich, sondern wichtig ist, was für eine Anthropologie wir haben und dass diese Anthropologie dem biblischen Bild entspricht. Ich bin mir bewusst, dass vieles nur angedacht ist, angeschnitten und nicht ausführlich erklärt. Ich bin nicht auf alle Fragestellungen eingegangen, aber wir haben nochmals Zeit in der nächsten Podiumsdiskussion, dann beim Nachmittags nach dem Essen. Da können wir noch mal ein wenig darüber reden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nun wollen wir 5 Minuten kurze Pause machen und dann werden wir auf das Referat von Brad hören.